In dieser Woche liefert Donald Trump gleich drei Schlagzeilen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Die Inflation in den USA steigt, der Konflikt mit dem Iran zieht sich immer weiter in die Länge und die Fußball-WM in den USA ist politisch extrem aufgeladen. Es gibt viel zu besprechen, legen wir los.
Hier ist Biz and Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hallo Sandra, servus.
Hi Uli.
Sandra, beginnen wir mit der Inflation. Wenn man nach Deutschland schaut, da wird man ja denken, steigende Preise sind für jeden Regierungschef ein großes Problem. Bei Trump scheinbar nicht so. Warum scheint Trump das politisch vergleichsweise gelassen zu sehen, dass da bei euch die Preise immer weiter steigen?
Trump kann das ja gelassen sehen, aber wir sehen das nicht gelassen. Wir spüren das jeden Tag an allen Ecken und Enden. Aber Donald Trump hat ja gesagt, mir ist Inflation egal. Ich finde Inflation super. Das war nochmal eine Ohrfeige für seine Wähler. Das Problem bei der Inflation ist erstmal, Trump hat alles getan, damit alles teurer wird. Er hat die Zölle eingeführt, er hat Deportationen, also Arbeitskräfte aus dem Markt genommen und jetzt hat er auch noch einen Krieg begonnen, wo es um Öl geht. Öl ist die Grundlage für alles. So, das heißt, es konnte gar nicht anders kommen. Aber er scheint sich ja sehr sicher zu wähnen in seiner Position und das verheißt nichts Gutes für die Midterms.
Aber jetzt wurden ja früher Präsidenten an Wirtschaftsdaten gemessen. Heute hat man den Eindruck, Trump wird an seiner Fähigkeit gemessen, Aufmerksamkeit zu provozieren. Ist das zu zugespitzt oder siehst du es auch so?
Zwei Sachen können gleichzeitig wahr sein. Also ich würde schon das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Das ist seine Superpower, dass er, egal was Schlimmes irgendwo anders in der Welt oder auch in Amerika passiert, er kann es immer noch toppen. Er kann immer noch einen drauflegen. Auf der anderen Seite, er konnte im Hinblick auf Kulturkrieg und alle anderen möglichen politisch relevanten Themen einen vom Pferd erzählen. Erzählen, was er wollte und die Trumpisten haben alles geglaubt. Aber Preise kann er nicht runter erzählen. Die sieht man, die merkt man, die spürt man, das Geld bleibt aus, die Krankenversicherung kann man sich nicht mehr leisten. Da kommt ganz, ganz viel zusammen und Trump und seine Administration versuchen ja alles Negative noch irgendwie abzuwälzen auf die Biden-Administration. Manche Trump-Wähler mögen das mitnehmen, aber ich glaube, immer mehr werden ihm abtrünnig, bis auf diese 25% Supermagers, die nichts abhält von Trump.
Wenn ich mit manchen Unternehmern spreche, dann höre ich manchmal was ganz Interessantes. Viele sagen gar nicht mehr, dass Trump berechenbar sein muss. Die sagen, Hauptsache, er bleibt machtvoll und kann sich durchsetzen, also bleibt durchsetzungsfähig. Siehst du es auch so?
Nee, weil dieses Statement macht ja eigentlich nur Sinn, wenn er durchsetzungsfähig ist im Hinblick auf positive Maßnahmen, auf Maßnahmen, die sich positiv auf Unternehmen auswirken. Und das tun sie ja nicht, erstens. Und zweitens, es sei denn, man ist im Magerlager, man sitzt am Wochenende in Mar-a-Lago oder hat irgendwelche Beziehungen, aber dann ist egal, ob durchsetzungsfähig oder nicht, dann ist, ich habe eben gelesen, ganz interessante Artikel, ich glaube, es war Wall Street Journal, dass es ein ganzes Netzwerk gibt von Unternehmen, alle trumpistisch angehaucht, also definitiv in diesem politischen Spektrum, die mehr und mehr alle Regierungsaufträge bekommen. Also das geht von der Spitze runter bis in die Lokalität und das ist natürlich auch fatal. Also Durchsetzungsweg, ich sehe ihn für die Wirtschaft eindeutig negativ, weil im Endeffekt, man kann ja irgendwie mit Zahlen jonglieren, aber ausbaden müssen das wir, die Bürger, und das ist nicht angenehm.
Aber bislang hat er ökonomische Probleme in politische Stärke verwandelt.
Ja, rhetorisch. Aber im Grunde genommen, das kann er jetzt nicht wegreden. Und ich glaube einfach, dass er das relativ gelassen nimmt, weil er so viele Katastrophen gleichzeitig aufmacht und Chaos verursacht, dass der Kopf, wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht. Und ich glaube eben auch, dass er Militärmacht ausbaut, Kontrolle über die Bevölkerung mittels Palantir und anderen Dingen, dass er Militär auflaufen lassen wird bei den Wahlen, dass er sagt, es ist mir egal, wie viele Leute für mich wählen würden, weil erstens sollte ich nicht gewählt werden, dann sage ich einfach, die Wahl war gefälscht. Und zweitens, ich glaube, dazu kommt es gar nicht, weil ich werde die Leute so einschüchtern und abhalten vom Wählen und habe auch Kollaborateure auf Bundesstaatsebene, die mir helfen. Ich drehe das Ding zu meinem Vorteil. Also das ist auch das, manchmal gibt es gute Nachrichten, wenn Gerichte nicht für Trump entscheiden oder auch Behörden sich durchsetzen. Aber das ist immer so 5 Schritte vorwärts und einen halben Schritt, nee, andersrum, doch, 5 Schritte vorwärts für Trump und dann einen halben Schritt zurück. Und alle denken, ja, jetzt wendet sich das Blatt. Das kommt aber so nicht, weil Trump den ganzen Staatsapparat und alles so dermaßen durchsetzt hat mit Loyalisten, dass sie so eine Kontrolle haben. Ich sehe das im Moment nicht. Gerade hat ja auch, ich glaube, es war Cash Patel, der auf Anweisung von Trump alle entlassen sollte, die irgendwie gegen Trump ermittelt haben oder gegen die Kapitolerstürmer. Also wir sehen, der höhlt Institutionen komplett aus, stoppt alle Ermittlungen. Epstein ist jetzt wieder ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt, weil die Assistentin von Epstein hat ausgesagt, FBI-Erkenntnisse sind hochgekommen. Aber ich habe immer gesagt, ich glaube erst, dass die freigegeben werden, wenn ich es sehe. Und bis jetzt hat Trump es auch erfolgreich geschafft, die Unterlagen zurückzuhalten.
Nochmal zur Inflation. Wenn die Inflation ein immer größeres Thema wird und die Leute nicht mehr genug Geld haben, ihr Leben zu finanzieren, dann ist das doch ein Risiko für Trump. Man liest ja mitunter auch, dass er so ein bisschen Macht verliert. Siehst du es ganz anders? Also glaubst du, dass er den Machtapparat so ausgebaut hat, dass ihm selbst diese Preisentwicklung in den USA gar nicht mehr gefährlich werden kann?
Ich glaube, dass er darauf hinarbeitet, dass er das denkt. Ich glaube schon, dass er sehr viele Wähler verliert, die enttäuscht von ihm sind, die auch enttäuscht über die Nichtveröffentlichung der Epstein-Akten sind. Aber natürlich das Wirtschaftliche, das tut direkt weh. Und wenn Leute, Kleinunternehmer oder Kleinstunternehmer, sich nicht mehr ihren Transporter leisten können, ihren Pickup-Truck, weil das Benzin fast 50% teurer geworden ist, dann geht das an die Existenz der Leute. Also ich glaube schon, dass ihm das über die Dauer, wenn das jetzt, er versucht, die Leute ja zu vertrösten, das sind kurzfristige Schmerzen für langfristigen Gewinn. Aber wenn sie sehen, dass sich das Blatt nicht wendet und Trump zum Beispiel den Krieg im Iran immer weiter ausweitet, jetzt zum Beispiel hat er angedroht, Kirk Island übernehmen zu wollen, einmarschieren zu wollen, was auch schon sehr merkwürdig ist, das anzukündigen. Aber ich glaube schon, dass er an Wählern verliert, aber er macht das, er gleicht das aus durch die gewaltsame Übernahme, durch diesen Putsch gegen den eigenen Staat, gegen die Demokratie.
Du hast den Iran angesprochen. Wie wird das denn bei den Menschen in Amerika gesehen? Wie nehmen die das wahr? Sehen die das wirklich als große Gefahr? Da steckt ja noch viel Gefahrenpotenzial drin, auch was die Ölpreise angeht, die Lieferketten. Wenn das weiter eskaliert, dann könnte das ja nochmal wirklich größere Probleme machen als ohnehin schon.
Ja, die Leute sagen, was haben wir mit dem Iran zu tun? Also das ist schon relativ ähnlich wie mit der Ukraine. Das ist weit weg. Donald Trump hat da zwar jetzt ein Narrativ aufgemacht, da geht es ja in erster Linie um Atombomben, aber gerade hat er auf Truth Social veröffentlicht, wir sollten Kirk Island einmarschieren. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner den Appetit oder die Nerven dafür haben, aber, und jetzt kommt's, Zitat, wir könnten ein Vermögen machen. Und das ist ja das Gleiche, was er mit Venezuela gemacht hat. Er kontrolliert die Ölverkäufe und das Geld geht auf welche Konten, wissen wir nicht, im Zweifel auf seine. Und das hat er mit dem Iran vor. Und da sagen die Leute natürlich irgendwann, vor allen Dingen, wenn der Ölpreis weiter steigt, das war nicht in unserem Sinne. Ach so, er hat auch gerade in einer Fernsehshow letztes Wochenende mit Kristen Walker behauptet, er hätte nie gesagt, dass er keine Kriege anfangen würde. Sie hat dagegen gehalten und dann hat er total sauer das Interview abgebrochen. Also es scheint schon so ein bisschen, dass er die Nerven verliert, aber er kommt halt auch mit so viel durch, dass es ist frustrierend.
Ja klar, ich meine, wir haben ihn in Davos gesehen, der Mann wird jetzt 80 Jahre alt. So, das so richtig, weiß nicht, ob er noch so richtig fit ist. Du hast ja große Zweifel, ne?
Ja, ich vertraue meinen Augen, was ich selber sehe und mitbekomme. Und dann natürlich auf die Aussagen von Ärzten und übrigens auch Psychologen, Psychiater, dass diese Goldwater-Rule, dass man nicht einen Menschen beurteilen soll, der nicht der eigene Patient ist, das war eine selbst auferlegte Richtlinie. Das ist nicht, dass man das nicht darf, erstens. Und zweitens, mehr als jeder Patient, der einmal in der Woche auf der Couch sitzt, wir haben Trump sein ganzes Leben lang gesehen. Wir sehen auch die Veränderungen in seinem Verhalten, in seiner Sprache. Und wenn Experten, Mediziner sagen, dass er Alzheimer-Spuren aufweist, und Ähnliches. Da muss man das glauben. Und wir sehen ja auch selbst, dass er physisch immer schlechter drauf ist.
Ja, trotzdem setzt er immer noch auf maximalen Druck. Bei China, bei den Zöllen, jetzt beim Iran. Ist das Verhandlungstaktik? Macht er das immer so oder ist das inzwischen seine Regierungsphilosophie?
Das hat er sein ganzes Leben lang gemacht. Er kann nicht anders. Er ist völlig überfordert mit komplexen Zusammenhängen und deswegen verhandelt er in Anführungsstrichen mit der Macht der USA, mit der Wirtschaftsmacht, der militärischen und der politischen Macht. Das ist ja nicht seine, das hat er sich ja nicht verdient. Erst hat er das Geld von seinem Vater bekommen, 400 Millionen waren es damals, wäre also im heutigen Dollar viel, viel mehr war das wert, aber er hat es geschafft, damit 6-mal Pleiten zu verursachen. Und jetzt ist ausgerechnet dieser Mann an der Spitze der Vereinigten Staaten, kann sich jetzt diese Macht aneignen und terrorisiert den Planeten.
Angeblich kommt er am Samstag nicht nach Kalifornien zum Eröffnungsspiel oder zum ersten Spiel der amerikanischen Fußballnationalmannschaft. Hast du was gehört? Stimmt das?
Habe ich nicht gehört, kann ich aber glauben. Er war ja bei dem New York Knicks Game und die New Yorker haben extrem laut gebuht während der Nationalhymne. Und dann sind die Kameras auch ganz schnell weggegangen von seinem Bild. Aber zum Beispiel, es gab auch ein Public Viewing im Bryant Park. Menschenmassen vor riesigen Bildschirmen. Und die haben nochmal alle wirklich im Einklang so laut gebuht. Und dann hat Trump ja auch direkt danach jetzt gesagt, ja, New York wird jetzt einen besonderen Aufmarsch sehen. Also diese ICE-Immigration-Polizisten werden jetzt vermehrt auch in New York auf die Straße gehen. Mit anderen Worten, es hängt zeitlich total zusammen. Das ist jetzt seine Rache gegen uns.
Sieht man schon was? Also wir haben ja mehrfach drüber gesprochen, wo du sagtest, Manhattan, dort wo du lebst, ist es nicht wirklich aufgefallen. Hat sich das schon ein bisschen gedreht?
Nicht, dass ich das mitbekommen habe, aber ich glaube, wenn die auch Manhattan durchkämmen würden, dann wäre das wahrscheinlich ein, beutereiches Feld. Also ich glaube, dass auch da sehr viele Essenslieferanten und in den Küchen, in Gaststätten und auf Baustellen, ich glaube schon, dass da sehr viele Illegale sein werden. Und ich meine, es gab schon Dramen in New York, die spielen sich dann immer an der Südspitze ab. Da ist dieses Immigration-Gebäude und davon gibt es auch viele Videos, wie Leute abgeführt worden sind. Familiendramen, wie Ehefrauen schreien und Kinder an Zipfel vom Vater am Jackett hängen. Also schrecklich. Das gibt es schon in New York, aber so von den Straßen Leute wegziehen, das hat es bis jetzt weniger gegeben und auch militärischen Aufmarsch. Aber wie gesagt, von New Yorkern wird es auch Gegenwind geben. Also wenn Donald Trump das anfängt, das wird nicht lustig.
Jetzt habe ich gerade gestern gelesen, dass Melania gar nicht mehr so in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Überrascht uns das?
Nö, also die Ehe soll ja sowieso nur noch auf dem Papier bestehen und die beiden leben auch schon seit langer Zeit nicht mehr wirklich zusammen. Also ja, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen erzähle, ein bisschen Klatsch, als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde, hat ein Bekannter von mir, der dort in diesen Kreisen ganz, also drin ist, nicht nah dran, sondern drin, und der hat gesagt, die hatten schon die Scheidungspapiere beim Notar, Aufteilung vom Vermögen, das war schon fertig zum Unterschreiben und dann hat Trump die Wahl gewonnen. Melania soll einen Boyfriend gehabt haben, der Sicherheitsmann bei Tiffany's war. Das ist ja sozusagen die Rückseite von dem Gebäude, wo der Trump Tower in New York. Und also von daher, man sah sie zwar ein bisschen mehr bei öffentlichen Auftritten, weil sie ihre Brand einfach jetzt kultiviert. Sie hat ja auch den Amazon-Film, wo sie 40 Millionen für bekommen hat und dann, ich glaube, nochmal 20 Millionen. Also sie bereitet sich vor auf die Zeit danach, aber auch da kommt wieder ihr Epstein ins Gehege. Michael Wolff, das ist ein renommierter Journalist in New York, in Amerika, der 4 Bücher über Trump geschrieben hat und der ist auch in dem Zirkel gewesen, jetzt nicht mehr so sehr willkommen, aber hat immer noch gute Quellen. Und dann fällt Epstein Melania auch wieder auf die Füße, weil Michael Wolff, das ist ein sehr renommierter Journalist in Amerika, der hat 4 Bücher über Donald Trump geschrieben, ein absoluter Insider, der sehr sauber und gründlich recherchiert hat, zum Teil bei Jeffrey Epstein selbst, also in unzähligen Gesprächen, die auf Band aufgenommen sind. Und der hatte gesagt, dass Melania ein Jahr bevor sie Donald Trump kennengelernt hatte, ein Verhältnis hatte mit Epstein und Epstein war derjenige, der sie Donald Trump vorgestellt hatte. Und dann kam jetzt gerade noch die Behauptung auf, dass sie doch tatsächlich ein Escort-Girl gewesen sei. Das sagte dieser italienische Mann, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Der wohnt auch im Trump Tower, der ist jetzt Diplomat unter Trump und der hat früher Pseudo eine Modelagentur gehabt, um Mädchen zu rekrutieren. Und da soll sie gearbeitet haben, wird behauptet. Und sie hatte ja vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 4, 6 Wochen ist sie ja vor die Öffentlichkeit getreten, hat ein Statement abgegeben aus dem Blauen heraus. Sie hätte nie irgendwas mit Epstein zu tun gehabt. Kurz danach kam diese Aussage von seiner ehemaligen Ehefrau dieses Italieners, Italo-Amerikaners, die heißt Ungaro mit Nachnamen. Vorname fällt mir auch nicht ein. Jedenfalls, die war auch Model gewesen, war mit diesem Mann verheiratet. Diese beiden Paare, Trump und Melania, der Italiener und die Ungaro-Dame, waren lange Jahre eng befreundet und die beiden Frauen waren auch sehr eng befreundet. Und dann ist die Ehe auseinandergegangen zwischen dem Italiener und der Ungaro-Frau. Und dann hat der Italiener die Trump-Administration veranlasst, die Ungaro-Dame nach Brasilien zu deportieren, wo sie ursprünglich herkam, weil er das Sorgerecht für seinen Sohn haben wollte. So, und daraufhin ist die Ungaro-Tante natürlich total sauer geworden und hat ein Band veröffentlicht, wo sie auch gesagt hat, dass Epstein die vorgestellt hat und. Also da sind sicher, und sie hat auch angedroht, sie hat gesagt, du hast mir alles genommen, Melania, du hast mir nicht geholfen, für mich gibt's jetzt überhaupt keine Grenze mehr. Und da steht eben zu befürchten, dass sie noch mehr Details veröffentlichen könnte und Melania davor Angst hat.
Na gut, aber dann wird sie wahrscheinlich bezahlt oder der Druck lässt nach, oder? Wird es weitergehen?
Du meinst die Ungaro-Dame?
Mhm.
Keine Ahnung, wie Einschüchterung, Erpressung, Geld. Sie werden es versuchen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch zieht. Also Tatsache ist, jede Avenue, die man versucht hat zu begehen, um Zugang zu diesen Epstein-Akten zu bekommen, sind immer verschlossen worden. Niemand drückt die raus und Todd Blanche, der Justizminister, hat jetzt kürzlich nochmal gesagt, da ist nichts mehr zu veröffentlichen. Alle Akten sind veröffentlicht, was eine offensichtliche, total dreiste Lüge ist.
Mensch, bei euch ist was los.
Ja, es ist totales Sodom und Gomorra und es ist auch schwierig, diese verzwickten, verzweigten Beziehungen, Relationships und wie das alles zusammenhängt darzustellen, aber es ist wirklich ein absoluter Sumpf und deswegen glaube ich auch, dass in den Epstein-Akten unvorstellbare Sachen drinstehen müssen. Also das kann nicht nur sein, dass er Affären hatte und mit Prostituierten zu tun hatte und vielleicht auch Minderjährige 15, 16, 17, weil das würden seine Anhänger ihm mit Sicherheit verzeihen. Er würde auch das irgendwie deichseln, dass er das vom Eis kriegt. Also ich glaube, das ist was viel, viel Härteres sein muss.
Wie blickt denn die Wall Street aktuell auf diese ganze Gemengelage?
Ja, man ist ein bisschen abgehärtet mittlerweile. Also lange Zeit war die größte Angst KI, was da jetzt kommt. Und das hat sich jetzt gerade auch wieder, die Schlagzeile der Angst hat sich erhöht, jetzt im Rahmen auch von der SpaceX IPO, weil man eben Angst hat, dass eine Blase implodiert. Und da kommen jetzt auch immer mehr Insiderberichte raus, dass KI nicht so gut funktioniert, wie man ursprünglich dachte, nicht so einsatzfähig ist und vor allen Dingen extrem teuer ist. Also man zahlt viel, viel mehr dafür, als man zurückbekommt. Kann sich irgendwann ausgleichen, dieses Verhältnis. Aber die Leute sind sehr apprehensive, also sehr vorsichtig mittlerweile. Auf der anderen Seite, keiner will den Zug verpassen. Also alle fahren noch mit, noch nicht abgesprungen, mehr oder weniger. Also da kommt so viel zusammen. Ich habe gerade kürzlich gesagt, das Problem an der Wall Street ist der Konsens und auch der vermeintliche Konsens, dass man denkt, weil so viele sagen das und investieren und machen das, dann denkt man, das stimmt. Aber es ist eben so, wenn du in einer großen Bank oder bei einem großen Finanzdienstleister arbeitest und du musst Geld anlegen und du bist jetzt, sagen wir mal, bei SpaceX skeptisch und sagst, nee, da mache ich nicht mit. Oder wie bei Wirecard zum Beispiel, wo ja auch die meisten mitgemacht haben. Sagen wir mal, du bist derjenige, der sagt, mache ich nicht. Und dann zieht das Investment aber und ist erfolgreich. Da bist du der Gelackmeierte, weil du hast nicht mitgemacht. Alle anderen haben es gesehen, nur du nicht. Aber wenn das Investment floppt, alle waren ja drin, mehr oder weniger, dann wird gesagt, es konnte ja keiner wissen. Und du fällst nicht auf in der Masse. Das heißt, der Bias, der Anreiz ist größer, mit der Masse zu gehen. Und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, wie fühlt die Wall Street, was ist da die Meinung. Erstmal sind die einzelnen Bestandteile dort so unterschiedlich. Hedgefonds und Privatinvestoren und die großen Banken und BlackRock und whatever. Das kann man schwer auf einen Nenner bringen. Aber der Grundton ist halt schon unsettled, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob da so beunruhigt.
Freitag ist ja soweit, morgen, also wenn der Podcast erscheint an diesem Tag, dann wird ja SpaceX an die Börse gehen. Das wird noch spannend, aber jetzt fängt ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft an. Warum beschäftigt sich Donald Trump so intensiv mit einer Fußball-WM? Will er damit irgendwas überdecken oder ist das einfach nur eine Machtdemonstration gewesen?
Sport ist für Autokraten sehr wichtig. Das ist halt auch ein sehr, wie sagt man, stammesmäßiges Verhalten. Das eignet sich auch gut für Kulturkriege. Und jetzt muss man allerdings sagen, Soccer heißt es ja bei uns, ist nicht so groß wie in Europa oder anderen Teilen der Welt. Das ist eigentlich traditionell, wird das als Mädchensport angesehen, so ein bisschen, also zumindest in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz, es sollten ja die Weltmeisterschaft sein, aber die Welt kommt eben nicht rein. Viele haben ihr Visum nicht bekommen oder sind trotzdem nicht reingekommen oder jetzt auch der Schiedsrichter, ich glaube, es war Somalia, der zurückgewiesen wurde. Da gibt es ja jetzt ganz, ganz viele Fälle von. Und auch, dass wenn die Leute kommen, dass sie Angst haben vor Eis, dass es auch als absolute Abzocke angesehen wird. Man sollte ja nicht mal Wasserflaschen mitnehmen dürfen ins Stadion. Warum? Weil die dann für ein Vermögen verkauft werden im Stadion. Also das hat schon für einen ziemlich negativen Beigeschmack gesorgt. FIFA hat sich nicht mit Ruhm bekleckert und natürlich für Amerika ist es vom Ansehen her auch sehr negativ.
Das würdest du auch so sehen, ne? Amerikas Image leidet dadurch, also wird zumindest nicht aufpoliert.
Ja, absolut. Also wie Fremde behandelt werden dort. Normalerweise sollte sich so ein Sportturnier durch Gastfreundlichkeit auszeichnen. Und die Administration sagt ja explizit, wir wollen keine Fremden. Und J.D. Vance hat mehr oder weniger gedroht und hat gesagt, ja, ihr könnt ruhig kommen, aber wehe, ihr bleibt zu lange, dann könntet ihr im Eisgefängnis landen, grobes Zitat. Dann, warum, so selbst wenn die Chance, dass man festgesetzt wird, statistisch verschwindend klein ist, warum soll man sich das antun? Warum soll man da noch Geld hingeben?
Verrückt, echt. Aber das ist ja eigentlich sehr interessant, denn genau da treffen ja unsere drei Themen plötzlich zusammen. Inflation, Iran und die WM. Bei allen drei Themen geht es letztlich um die gleiche Frage, welches Bild von Amerika will Trump eigentlich vermitteln? Weil er vermittelt dir kein Gutes eigentlich, oder? Das kann aber doch nicht sein Ziel sein.
Donald Trump, also wenn du schon von Bild sprichst, dann würde ich sagen, was mir sofort in den Sinn kommt, ist das Weiße Haus mit diesem Käfig für den Käfigkampf, der jetzt nachts beleuchtet wird wie ein Vergnügungspark. Das ist doch wirklich das Sinnbild, die Verkitschung, die Banalisierung, die, wie sagt man das, Entheiligung von dem Weißen Haus durch einen Käfigkampf. Also ich will niemandem auf die Füße treten und halte mich damit meine Äußerungen zurück, aber das ist vielleicht nicht so ganz angemessen auf dem Gelände des Weißen Hauses. Und Donald Trump hat ja sogar mehr oder weniger angedroht in einem Post, dass das dauerhaft dort stehen bleiben könnte. Wie hat er denn den Eiffelturm zum Vergleich rangezogen? Der sollte ja auch nur kurzzeitig dort sein und dann ist er geblieben. Und so könnte das eben auch mit diesem Käfigkampfding sein.
Aber auf so eine Argumentation musst du ja auch erstmal kommen, ne?
Ja, da kann man ihm eine gewisse, in Anführungsstrichen, Genialität nicht absprechen. Auch wie die sich rausreden, wie die lügen, mit welchen Ausreden die kommen. Ich staune manchmal, weil ich bin perplex, weil auf sowas würde ich überhaupt gar nicht kommen.
Oh weh. Naja, also soweit so gut. In ein paar Tagen sprechen wir wieder. Sandra, bleib gesund und bis ganz bald.
Du auch, Uli. Vielen Dank. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.